Auf dem Dachboden eines großen alten Hauses liegt zwischen tausend Sachen unter Staub begraben die Zukunft als Vergangenheit verborgen. Im zweiten Stock entdecke ich hinter einem Vorhang eine Luke, die ich öffne, eine Leiter, die ich hinaufsteige, einen immer enger werdenden dunklen Gang, durch den ich mich hindurchzwänge, wo mir die Luft knapp wird und das Herz stockt. Klein muss ich werden, um weiterzukommen. Leitern und engste Wendeltreppen weiter hinauf. Längst müsste ich Meter über dem Dachfirst sein, als ich in eine Kammer komme, von einer Dachluke erhellt, voll mit alten Kommoden und Schränken und darin ich weiß nicht was. Was suche ich? Welcher Wunsch soll mir da in Erfüllung gehen? Anfang Mai fuhr ich nach Dijon, um dort einen Vortrag über die Fruchtbarkeit von Gerste zu halten. Es sollte mein erster Auftritt auf einem Kongress im Ausland sein und ich war stolz, aufgeregt und bemüht, mir davon nichts anmerken zu lassen. Sicher, es gab Kollegen, auch Jüngere, die da schon wesentlich prominenter unterwegs waren, mit Forschungsstipendien in den USA, einer ellenlangen Publikationsliste und Gastprofessuren, aber immerhin, wie meine Großmutter gesagt hätte, auch meine Forschungsarbeit schien langsam Früchte zu tragen. Es war mir kurz zuvor gelungen, ein Gen, das für Alterung und Tod der Pflanze zuständig ist, zu transformieren und damit die Widerstandsfähigkeit von Hordeum vulgare deutlich zu erhöhen. Man hatte lange geglaubt, dass nur das Werden genetisch gesteuert sei, das Vergehen indes nichts als ein Zerfallsprozess, der, wenn er einen bestimmten Grad erreicht hatte, zum Tod führte. Inzwischen wissen wir, dass auch das Ende Programm ist. In Straßburg war ich umgestiegen und saß jetzt im Zug Richtung Nancy. Wir passierten Dörfer und Städtchen mit komischen elsässischen Namen. Krautwiller, Schwindratzheim, Wilvesheim. Ich sprach die Worte mit französischer Betonung auf der Endsilbe vor mich hin. Krautwiller, Wilvesheim. Rechts und links zogen grüne Felder vorbei, Regen zog Schlieren an den Fenstern. Ein Tag Anfang Mai. Wo nicht schon die Wintergerste ellenhoch stand, grasten weiße Charolais-Rinder. Hinter Saverne erklomm der Zug die Vogesen. Statt Feldern jetzt nur noch Wald. Wir hielten in Lutzolburg, um ein paar Wanderer in funktioneller Outdoor-Kleidung in die Natur zu entlassen. Dorothees Eltern hatten ein Ferienhaus in den Vogesen, etwas weiter südlich bei Saint-Dié. Ich war ein paar Mal dort gewesen. Es war, wie soll ich sagen, mittelmäßig. Das ist wohl das Schicksal aller Mittelgebirge, dass sie eben nur Mittelmaß sind. Als Kind hatte ich einmal mit meinen Eltern Urlaub im Harz gemacht. Ich konnte nach den Sommerferien meinen Klassenkameraden nicht wirklich viel erzählen. Auf dem Wurmberg gab es als Attraktion einen als Bär verkleideten Menschen, der die Kinder auf den Arm nahm. Die Eltern machten dann Fotos. Ich möchte wetten, dass es diesen Bären heute noch gibt. Nirgendwo wird die Provinzialität so heftig verteidigt wie dort, wo sie es nicht sein möchte. Hinter einem längeren Tunnel ging es wieder durch Felder. Von Lignéville waren es dann noch gut 20 Minuten bis Nancy. Wir fuhren ein Stück die Meurthe entlang, dann waren linker Hand zwischen Rosières und Dombasle die riesigen Salinen der Firma Solvay zu sehen. In flachen Becken verdunstete Wasser und ließ weiße Salzkrusten zurück. Große Industriebauten deuteten darauf hin, dass es hier nicht um Speisesalz ging, sondern um Chlor und Natron. Verdun war nicht weit, wo sich einst die Soldaten gegenseitig mit Chlorgas vergiftet hatten. Man musste mit keinem Menschen reden, um Geschichten zu erfahren. Sie steckten in der Landschaft drin. Ich hatte mein Buch über die alten Ackerbaukulte dabei. Vielleicht würde ich noch die eine oder andere Geschichte daraus als Anekdote in meinen Vortrag einflechten. In der Bourgogne und Dijon war es zu der Zeit, als das Getreide noch von Hand gemäht und zu Garben aufgebunden wurde, üblich, dass man aus der letzten Garbe eine große Strohpuppe machte, ihr lange Kleider anzog, eine Krone aufsetzte und sie in einer Prozession vom Feld ins Dorf trug. Man nannte sie Mère de Blé, Kornmutter, und sie wurde abends in die Mitte des Tanzbodens gesetzt. Der Schnitter, der am schnellsten gemäht hatte, durfte mit dem schönsten Mädchen den Reigen eröffnen. Dann kamen die anderen dazu und am späteren Abend begannen die Tänzer auf ein Signal hin, die Kornmutter zu zerrupfen. Vor der Scheune wurde ein Scheiterhaufen errichtet, die Strohbüschel und Kleiderfetzen darauf geworfen, die Mädchen warfen ihre Haarkränze dazu und während der Scheiterhaufen brannte, beteten alle, die Kornmutter möge ihnen ein fruchtbares Jahr bescheren. Ich war mir nicht sicher, ob die Genetiker auf dem Kongress meinen Ausflug ins Mythische begrüßen würden. Andererseits kannte ich kaum einen Kollegen, der sich nicht bei seiner Arbeit mit irgendeinem Aberglauben behalf. Man gab das nur nicht gerne zu. Die laienhafte Öffentlichkeit hielt Gentechnik für eine Art Lego, wo man, wenn auch mit etwas mehr Aufwand, einfach etwas zusammensteckte. Und nur zu gerne ließen wir die Leute in diesem Glauben. Wer hätte schon gerne zugegeben, dass das Verändern von Erbgut einer Zelle mehr oder weniger einem Lotteriespiel mit ziemlich ungünstiger Chancenverteilung glich? Wir schossen die veränderte DNA mit einer Art Schrotflinte auf Millionen von Zellen, wo sie dann, kein Mensch weiß bis heute genau wie, in das vorhandene Erbgut eingebaut wird. Wenn wir aus diesen Millionen Zellen dann eine Handvoll Pflanzen bekommen, die die gewünschten Eigenschaften haben, dann ist das immer Anlass für eine kleine Laborparty. Ich vertraute bei meiner Arbeit auf die griechische Göttin Demeter, deren Bild ich in Postkartengröße an den Schrank geklebt hatte, in dem meine Gerste keimte. Es war nicht so, dass ich ein gläubiger Mensch gewesen wäre. Der häufig an die Adresse der Gentechniker erhobene Vorwurf, sie würden Gott spielen, traf mich nicht. Er war auch unsinnig und zeugte von wenig Verstand. Die Natur funktioniert nach Gesetzen, da ist kein Platz für himmlischen Zauber und wir Gentechniker machten nichts anderes, als nach diesen Gesetzen zu arbeiten. Als Gott die Welt schuf, hat ein schlauer Philosoph einmal gesagt, hat er auch die Naturgesetze geschaffen und sich damit selbst jegliches weitere Eingreifen in den Lauf der Natur fürderhin verboten. Er war durch eigene Entscheidung zum Zuschauen, zur Kontemplation verdammt und daher fiel es mir nicht sonderlich schwer, nicht an ihn zu glauben. Schließlich wusste ich, der Beobachter erschafft die Welt durch bloßes Hinsehen, aber der Zutritt blieb ihm verwehrt. Der Mensch, den er sieht, hatte sich seit jeher gegen die Natur gestemmt, mal mit mehr, mal mit weniger subtilen Methoden. In Nancy hatte ich eine halbe Stunde Aufenthalt. Im Bahnhofscafé trank ich einen kleinen schwarzen Kaffee und überflog die Schlagzeilen der französischen Zeitungen. Mehrheitlich innenpolitische Themen, die man nicht verstand, wenn man den Zusammenhang nicht kannte. Es war bald auch schon wieder Zeit, sich auf den Bahnsteig zu begeben. Die Umsteigerei war lästig. Ich hatte mehr Gepäck dabei, als es für 4 Kongresstage nötig gewesen wäre, denn anschließend wollte ich noch eine Woche über Pfingsten in die Provence ein wenig wandern, antike Bauten bestaunen und eine Corrida besuchen. Das hatte ich schon seit längerem vor, eigentlich seit ich vor Jahren Hemingways Fiesta gelesen hatte. Das hatte mich affiziert, steckte irgendwie wie ein Keim in mir, wie Jake und Bill und Robert nach Pamplona fuhren und mit einem gewissen Ernst an die Sache herangingen. Man benötigte einen Grundstock an Fachwissen, um einen Stierkampf richtig beurteilen zu können, ähnlich wie bei anderen Sportarten, aber es war nicht dasselbe. Bei der Tauromachie, wie es die Franzosen nennen, ging es um mehr. Hier wurden wirklich existenzielle Fragen gestellt. Solange ich mit Dorothee zusammen war, hätte ich nie zum Stierkampf gehen können. Ich hätte nicht einmal den Wunsch erwähnen dürfen, ohne dass sie mir gleich eine Szene gemacht hätte. Für sie war das archaische Macho-Scheiße und ekelerregende Tierquälerei, die sich nur geistig Minderbemittelte ansahen. Sie wollte mich immer politically correct und das schloss eine Reihe von Aktivitäten aus. Sich freiwillig einer Gefahr auszusetzen, wie das die Matadore taten, hielt sie für einen Atavismus, fast schon für eine Krankheit, von der man die Menschheit kurieren müsse. Ich hatte mir für die Feria de Pentecôte in Arles übers Internet ein Ticket für die Corrida am Pfingstsonntag bestellt, was mich immerhin knapp 100 € kostete. Es wurden sicherlich nicht viele Buchungen aus Deutschland gemacht und ich kam mir dabei schon ein wenig verwegen vor. Die Menschen taten immer so moralisch, regten sich darüber auf, dass es den Moslems bei uns erlaubt wurde, ihre Ziegen oder Lämmer mit einem Schnitt durch die Kehle zu schächten, anstatt, wie in deutschen Großschlachtereien üblich, ihnen mit Starkstrom das Hirn zu verschmoren. Es hatte keinen Sinn, das Leiden von Tieren gegeneinander aufzurechnen. Man sollte sie nicht aus Jux und Dollerei quälen, weniger aus Rücksicht auf das Tier, das würde das Elend nicht aus der Welt schaffen, sondern weil es den Charakter verroht. Moral ist eine zwischenmenschliche Angelegenheit, nichts zwischen Mensch und Tier. Insofern ist die einzige moralische Frage in diesem Zusammenhang, ob ich jemandem von meinem Braten etwas abgeben muss. Alles andere ist Sache der Ästhetik. Vielleicht brauchte ich den Stierkampf als Läuterung, als endgültige Ablösung aus einer verkorksten Beziehung. Vielleicht hoffte ich, dass mit den Stieren auch die Schatten der Vergangenheit sterben würden. Der Mensch braucht Hilfsmittel, alleine kommt er mit sich selten gut zurecht. Ich hatte das Gefühl, in meinem bisherigen Leben zu viele Zugeständnisse gemacht zu haben, zu handzahm gewesen zu sein. Ich mochte mir das auch nur einbilden, aber bei Gefühlen lässt sich bekanntlich nicht zwischen echten und eingebildeten unterscheiden, denn jede Einbildung ist ja nichts anderes als ein Gefühl. Mein Zug hatte in Neufchâteau gehalten und wir fuhren jetzt ein ganzes Stück weit an der Maas vorbei, die hier so schmal ist, dass man einen Hund hinüberwerfen könnte. Es ging wieder durch Felder, jetzt viel Tritikale und Mais, Futter für die Kühe, die nicht auf den Wiesen standen, sondern platzoptimiert in Boxen und dort das produzierten, wofür man sie gezüchtet hatte, wahlweise Milch oder Fleisch. Am späten Nachmittag kam ich in Dijon an. Die Sonne ließ sich durch eine leichte Bewölkung gelegentlich blicken. Der Zug fuhr in einer großen Schleife um die Altstadt herum zur Gare Dijonville, sodass man einen ersten Blick auf die Türme der Stadt hatte. Zunächst Notre-Dame mit dem sehr steilen Spitzenturm, dann, kurz bevor wir in den Bahnhof einfuhren, die Kathedrale Saint-Bénigne mit ihren auffällig braun-gelb gemusterten Dachziegeln. Die Konferenzleitung hatte an alle Teilnehmer einen kleinen Stadtplan, einiges Wissenswerte über die Stadt sowie ein Mehrtagesticket für den Transportpublik verschickt. Der Stadtplan war allerdings eine dermaßen schlechte Kopie in Schwarz-Weiß, dass ich mir einen neuen würde kaufen müssen. Ich hatte immer gerne einen Plan in jederlei Hinsicht, weder lief ich gerne orientierungslos durch mir unbekannte Städte, noch hatte ich etwas für unorganisierte Unternehmungen übrig. Es würden sich sicherlich wie immer auf solchen Veranstaltungen gegen Abend einige Leute finden, die sagten, lass uns in die Altstadt gehen und ein hübsches Restaurant mit echt burgunder Küche suchen. Und dann rannte man 2 Stunden durch die Gegend, fand nichts Geeignetes oder konnte sich nicht entscheiden und endete schließlich in einer Brasserie Alex, die es in Frankreich in fast jeder Stadt gab, wie anderswo McDonald's und wo man garantiert den schlechtesten Wein bekam. Wir kamen auf Gleis 3 an und ich ging durch die Unterführung, die ein Muster an Sauberkeit war, Richtung Ausgang. Die Bahnhofshalle war ein hoher zylindrischer Bau, von Tageslicht erhellt, mit cremefarbenen glänzenden Steinplatten ausgekleidet und man hatte den Eindruck, dass sich die Reisenden hier wohlfühlen sollten. Bei wie vielen Bahnhöfen wird einem nicht das Aussteigen oder Verreisen verleidet, weil man von Dreck, schriller Werbung, Ramschläden, Pennern und anderen Hässlichkeiten geradezu angefallen wird. Dijon hingegen war freundlich. Und falls es einem doch nicht gefallen sollte, konnte man für 39 Euro ans Meer fahren, wie ein dezentes hellblaues Banner über den Fahrkartenschaltern offerierte. Ich kaufte mir einen Stadtplan, der auch ein Liniennetz des städtischen Busverkehrs enthielt. Schade, dass es keine Straßenbahnen gab. Die innerstädtischen Linien hießen Liane. Man konnte sich wie Tarzan durch die Stadt schwingen. S'il vous plaît, wie komme ich zum Hotel Ibis Central an der Place Grangier? Oh, nehmen Sie einfach die orangene Liane und schwingen Sie bis zum Miroir, dann sind es nur noch ein paar Schritte linker Hand zu Fuß. Merci beaucoup, Monsieur, je vous en prie. Großartig. Ich bestieg einen erdgasbetriebenen Bus, der mich über einen breiten Boulevard, auf dem wenig Verkehr herrschte, ans Ziel brachte. Das Ibis empfing mich mit einer weißen Fassade und überraschte im Foyer mit einer schwebenden Treppe, deren Stufen an den Geländerstäben von der Decke herabhingen und die auf eine Galerie hinaufführte, wo sich das Restaurant befand. Ansonsten hielt sich das Haus mit seinem Interieur an internationalen Standard in dieser Preisklasse, war also einigermaßen zu ertragen. Ich hoffte, dass die Zimmer weiß gestrichen waren und nicht wie das Foyer in diesem sich in letzter Zeit pestartig ausbreitenden Aprikot. Das Mädchen an der Rezeption sprach mich gleich auf Englisch an, was mich ein wenig ärgerte. Nicht etwa, weil man mir offenbar ansah, dass ich kein Franzose war, damit konnte ich gut leben. Ich gehörte nicht zu denjenigen Deutschen, die im Ausland ihr Deutschsein immer so verschämt verbergen, die im Restaurant sofort ins Englische fallen, wenn sie merken, dass andere Deutsche neben ihnen sitzen. Nein, deswegen nicht, sondern weil sie mir unterstellte, dass ich als Ausländer sicherlich kein Französisch sprach. Mochte sein, dass ich da einen Minderwertigkeitskomplex hatte, aber ich hasste es, wenn mir jemand irgendetwas nicht zutraute. Ich ignorierte ihr Englisch und sprach mit ihr Französisch, was sie wiederum ignorierte und bei ihrem Englisch blieb. Es war sicherlich gut gemeint von ihr, aber manche Art von Zuvorkommenheit bekommt dann schon mal einen Schlag ins Peinliche. Ich ging auf mein Zimmer, duschte und überlegte, ob ich mein Referat noch einmal durcharbeiten sollte. Ich war gleich am nächsten Tag dran, zwar erst am späteren Nachmittag, aber das Programm war sehr eng und wenn ich jetzt erst etwas essen ginge, würde ich gar nicht mehr dazu kommen, mir meine Papiere anzusehen. Ich entschloss mich, die Geschichte von der Mère de Blé meinem Vortrag voranzustellen. Ladies and gentlemen, in former times here in Burgundy, fertility had its own myth. So in der Art etwa. Man würde es wahrscheinlich ohnehin schon, sagen wir mal, bemerkenswert finden, dass ich ohne Laptop und Beamer auskam, also konnte ich da auch noch eins draufsetzen. Ich las meinen Vortrag halblaut vor mich hin, schaute dabei auf die Uhr, 25 Minuten, das war optimal. Es gab also keinen Grund, an der Sache noch herumzufeilen, außerdem bekam ich langsam Hunger. In der Hotelbar bestellte ich ein Bier und studierte den Stadtplan, um den Weg in die für ihr mittelalterliches Ambiente berühmte Altstadt Dijons einigermaßen sicher zu finden. Unter den anderen Gästen dort befand sich auch eine Gruppe Südamerikaner, die sich in unverständlichem Spanisch und völlig durcheinander unterhielten. Ich war mir sicher, dass sie auch Kongressteilnehmer waren, aber ich wollte sie in ihrem Gruppengefühl nicht stören. Sie hatten sich eigenen Wein mitgebracht, den sie heimlich unter dem Tisch in ihre Gläser füllten, um ihr spärliches Spesenkonto nicht allzu sehr belasten zu müssen. Die Hotelkette würde das sicherlich nicht in den Ruin stürzen. Es gab keine moralische Verpflichtung, bei knapper Kasse auf ein angenehmes Leben zu verzichten. Insofern empfand ich für ihr Vorgehen eine gewisse Sympathie. Ich war gut aufgelegt. Mein Bier bezahlte ich direkt beim Barmann. Getränke auf die Zimmerrechnung setzen zu lassen, damit man sich das Trinkgeld spart, hielt ich für schlechten Stil. Das machten nur Leute, die im Supermarkt auch Beträge unter 10 Euro mit Karte bezahlten und damit versuchten, sich weiszumachen, dass die Konsummedaille nur eine Seite habe. Mir fiel ein Satz ein, den ich einmal in den USA gehört hatte. You wanna play, you gotta pay. Die Amerikaner haben für die Grundfragen menschlicher Existenz immer einen griffigen Reim parat. Die Südamerikaner zahlten mit dem Risiko, aus der Bar geschmissen zu werden. Es hat eben alles seinen Preis. Ich ging vom Hotel die Rue de la Poste hinunter. Der Tag, der so aprilhaft begonnen hatte, war zu einem milden Maiabend geworden. Ich konnte mich also ein bisschen treiben lassen, schlenderte nach rechts die Gondrin hinunter, bog in die Liberté ein, am Savoy vorbei, dann durch die verwinkelte Altstadt in einem Bogen zu Musette und kam geradewegs auf Notre-Dame zu, die dermaßen eng zwischen den Häusern stand, dass man meinen konnte, alles sei ein Gebäude. Die beiden Arkadengeschosse über dem Westportal leuchteten im Abendlicht und gaben ein veritables Bildbandmotiv ab. Ich überlegte, ob ich es ärgerlich finden sollte, dass ich meine Kamera zu Hause gelassen hatte, befand dann aber, dass sich spontane Eindrücke ohnehin nicht wiederholen lassen und es daher unsinnig sei, alles zu konservieren. Ich kam an den großen Markthallen vorbei, wo Männer in Gummistiefeln den Boden mit Wasser abspritzten und mit großen Besen die heruntergefallenen Reste des Markttages zusammenkehrten. Hinter den Markthallen fand sich ein kleines Restaurant, das sich Bistro des Halles nannte. Man hatte schon Stühle nach draußen gestellt, aber jetzt gegen Abend hin wurde es doch kühl, sodass ich es vorzog, mich hineinzusetzen. Ich fragte den Kellner nach einem Tisch für eine Person und mir wurde ein Platz am Fenster angewiesen. Es war gegen 8 Uhr, das Lokal recht voll und insofern hatte ich ein wenig Glück gehabt. Ein Blick auf die Karte zeigte mir, dass ich mir nicht gerade das billigste Haus am Platz ausgesucht hatte, obwohl es von außen einigermaßen unscheinbar aussah. Da ich es aber ebenfalls für stillos hielt, in ein Restaurant oder auch nur eine Kneipe zu gehen, sich umzuschauen, die Nase zu rümpfen und dann wieder hinauszugehen, musste ich mich also damit abfinden, dass mich das Essen hier mit 2 Vierteln Hauswein kaum unter 50 Euro kosten würde. Nun gut, als Neuankömmling zahlte man immer etwas mehr, das wusste man und daher war es zu ertragen. Ich wählte Menü 2, Bresshühnchen in Rotwein, eine sehr übersichtliche Portion, aber gut zubereitet. Beim Essen schaute ich den Passanten auf der Straße zu und gelegentlich zu den anderen Tischen hinüber. An einem saßen 2 aufgetakelte ältere Damen, die sich einen Cremant nach dem anderen bringen ließen und offensichtlich Alkoholikerinnen waren. Man merkte ihnen den Suff nicht an. Zum Dessert erwartete mich Vacherin glacé, ein Wort, mit dem ich nichts anfangen konnte, das sich dann aber als ein Eistörtchen mit Meringue entpuppte. Ich bestellte noch einen Kaffee, ließ mir die Rechnung bringen und ging. Inzwischen war es dunkel geworden und empfindlich kalt, sodass ich wenig Lust verspürte, noch weiter durch die Gassen zu zigeunern, sondern direkten Wegs zurück ins Hotel ging. Ich war ein wenig aufgewühlt, das mochte an der langen Reise gelegen haben oder an Gedanken an den nächsten Tag. Auf jeden Fall fürchtete ich nicht schlafen zu können und bestellte mir daher noch ein Glas Wein an der Bar. Die Südamerikaner waren verschwunden, ihren Platz hatten biertrinkende Engländer eingenommen. In ihrer Mitte saß eine kleine Italienerin, das hörte man an ihrem Akzent, der die Herrenreihe um die Welt erklärten. Mir tat die Frau leid, aber sie schien es offensichtlich nicht zu stören, vielleicht war sie nichts anderes gewohnt. Später sollte sich herausstellen, dass sie Lehrstuhlinhaberin in Mailand war und, so wurde gemunkelt, dafür sorgt, dass die Forschungsbudgets ihrer männlichen Kollegen nicht allzu groß wurden. Im Kreise der erhitzten Engländer schien sie es zu genießen, ein wenig die Rolle des Dummchens zu geben. Ich ging auf mein Zimmer, legte mich ins Bett, las noch ein paar Seiten in meinem Buch, wurde aber bald zu müde dazu, stellte den Wecker in meinem Handy auf 6 Uhr und schlief ein.